Herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Vielfalter Magazin gegen Monokultur.
http://vielfalter.podspot.de. Herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur, die Ausgabe vom 25.01.2018, wie immer am vierten und letzten Donnerstag des Monats. Dieses Mal, also diesen Januar, ist der vierte ein letzter Donnerstag, sonst gibt es manchmal fünf Donnerstage. Im Studio neben mir sitzt Hanna Wagner.
Mhm.
Und Hanna Wagner ist Mitgründungsmitglied eines Vereines oder einer Initiative zur außerstationären Krisenbegleitung hier in Freiburg. Diese Initiative zeigt am 16. Januar den Film Die schönste Krankheit der Welt, und mit der Filmemacherin werden wir später noch ein Gespräch hören. Jetzt erstmal hallo Hanna, schön, dass du hier ins Studio gefunden hast.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wir sind hier um ca. 9.30 Uhr und produzieren das vor. Wenn ihr das heute Nachmittag hört, ist es natürlich schon Nachmittag. Und deshalb könnt ihr auch leider nicht im Studio anrufen, weil während diese Sendung läuft, bin ich andernorts einer Lohnarbeit unterworfen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau. Ein Krisendienst oder eine außerstationäre Krisenbegleitung, das ist eine Idee, die ist gewachsen.
Das ist richtig. Und ist entstanden aus einer Portion Frustration von drei tätigen Frauen in großen oder größeren Institutionen. Zwei Frauen, mir und einer Kollegin von mir, die in der psychiatrischen Klinik in Emmendingen, im Zentrum für Psychiatrie, viele Jahre tätig waren, und einer Kollegin, die im Quellpunkt, das ist eine Rehabilitationseinrichtung in der Nähe von Mülheim, arbeitet. Und wir drei Frauen waren der Meinung, es braucht eine Alternative zur gängigen psychiatrischen Versorgung, insbesondere zu der Versorgung im Zentrum für Psychiatrie Emmendingen, wo wir, meine Kollegin und ich, die wir da lange gearbeitet haben, einiges mit initiiert haben, Reformierung, Veränderung von Psychiatrie uns für eingesetzt haben und den Eindruck hatten, das ist ein unglaublich schwerfälliges Schiff und es bewegt sich nicht das, was wir für wichtig gefunden hätten, dass sich bewegen sollte. Und dann sind wir drei Frauen auf eine Tagung gegangen vom Soteria-Netzwerk, wo sich Menschen treffen, die für diesen Gedanken und das Modell Soteria eintreten. Und dort haben wir die Initialzündung erhalten, nämlich wir sollten aufgeben, dieses Riesenschiff Klinik verändern zu wollen, wenn da keine Offenheit und Bereitschaft für da ist, sondern alternativ außerhalb der Klinik etwas initiieren. Das war der Initialfunke für ASK.
Und das war Ende 2011, wenn ich mich richtig erinnere.
Mhm.
Und dann ist ein Soteria-Arbeitskreis entstanden, der aber relativ bald dann zu einem Arbeitskreis für außerstationäre Krisenbegleitung mutiert ist, sozusagen.
Ja, der hatte gar nicht den Namen Soteria-Arbeitskreis, sondern es war einfach dann ganz schnell eine trialogische oder quadrologische Zusammensetzung von Menschen mit dem gemeinsamen Gedanken, wir wollen eine Alternative zur psychiatrischen Versorgung, wie sie derzeit ist oder wie wir sie derzeit in Emmendingen erleben, aufbauen. Und Soteria war ein verbindender Gedanke, ein verbindendes Konzept. Aber es gibt ja deutschlandweit bereits andere ambulante Krisendienste. Es gibt psychiatrische Kliniken, die mit innovativen Modellen arbeiten. Und so sind ganz verschiedene Konzepte eigentlich in diese Gründungsgruppe mit eingeflossen.
Da drängen sich natürlich gleich mehrere Fragen auf. Also die eine Frage natürlich, was ist denn das, was euch in Emmendingen oder vergleichbaren Krankenhäusern nicht gefällt? Oder was ist das, womit ihr Schwierigkeiten habt als Mitarbeiterinnen oder ehemalige Mitarbeiterinnen?
Also ein großes Gefälle, sag ich mal, zwischen Personal und sogenannten Patienten. Aus unserer Sicht ist nicht Heilungsförderung im Vordergrund oder das Umfeld ist eigentlich aus unserer Sicht nicht so sehr heilungsfördernd, sondern hat seinen Fokus ein Stück weit mehr aufs Versorgen und Behandeln von, ich sage jetzt mal, von Fachpersonal runterwärts zu den Patienten. Patienten werden sehr vorbestimmt, befinden sich in einem, ich sage jetzt mal, relativ autoritären System wieder, haben relativ viel Angst vor dem, was Personal, Ärzte, Pflege, Psychologen und so weiter beschließen und entscheiden, sind in einer sehr abhängigen Position. Und das wird unseres Erachtens zu wenig im Blick gehabt und zu wenig wirkliche Autonomie und selbstbestimmtes Gesunden gefördert.
Selbstbestimmtes Gesunden versus Hierarchie und Repression, um das mal ganz kurz zu fassen. Könnte man das in diese vier Schlagwörter packen?
Ja, ich will es nicht zu schwarz-weiß darstellen, weil natürlich besteht auch eine große Institution aus äußerst unterschiedlichen Menschen, sowohl auf Patientenseite wie auf Personalseite. Und natürlich gibt es da auch viel Personal, was eine Offenheit mitbringt, was eigentlich verwandte Gedanken und Konzepte befürwortet, wie wir das dann in unserer außerstationären Initiative getan haben und tun. Aber allein so eine Großinstitution an sich zwingt zu zwängen, ist so tradiert in bestimmten Abläufen, dass es unendlich schwer ist, sich als einzelner Mitarbeitender davon frei zu machen.
Zwingt zu zwängen, also wenn ich mir die Kritik an Psychiatrie anhöre, von vielen Seiten ist ja immer wieder die Kritik an der Zwangspsychiatrie auch ganz im Mittelpunkt. Und wenn du jetzt sagst, Institution zwingt zu zwängen, dann heißt das, eine Alternative zur Zwangspsychiatrie könnte eine deinstitutionalisierte Psychiatrie sein. Und genau, die zweite Frage, die ich aber jetzt hatte, was ist Soteria? Oder was ist die Idee dahinter?
Soteria ist eine Alternative zu solchen psychiatrischen Institutionen von einem, soweit ich weiß, Loren Muscher in den 70er Jahren irgendwann, ich meine in USA, erfunden sozusagen. Und da geht es, heute sagt man mit einem modernen Wort, Milieutherapie. Das ist schon wieder so ein Schlagwort. Aber was damit gemeint ist, der Loren Moscher hat gesagt oder hat das Modell, ist dafür gegangen, dass Menschen mit Psychosen in schweren psychischen Krisen, Ausnahmezuständen in einem Haus leben können für eine Weile, eine therapeutische Gemeinschaft, man könnte fast sagen eine therapeutische Familie, und sie werden begleitet, nicht betreut oder behandelt, von Laien, zu einem großen Teil von Laien, die nicht psychiatrisches Fachpersonal sind, also ein Stück weit unverbildet, sondern von Mensch zu Mensch andere Menschen begleiten. Und soweit ich das jetzt so sagen kann, ist der Hauptgedanke, dass die Gemeinschaft, das Leben in der Gemeinschaft heilsam ist und eine 1-zu-1-Begleitung von jemandem, der sich in der Psychose befindet, also eine ganz verlässliche 24 Stunden rund um die Uhr Begleitung, was emotional sehr, sehr beruhigend wirken kann. Und dann dem Menschen, der in der Krise ist, Schritt für Schritt nach seinen Möglichkeiten den Realitätsbezug wieder mehr zu stärken, indem der zum Beispiel in der Gemeinschaft, in der er dann auf Zeit lebt, Verantwortlichkeiten mit übernehmen kann, Alltagsverantwortlichkeiten, sich am Kochen beteiligt, sich am Putzen beteiligt, so wie in einer normalen Familie ein guter Ablauf.
Was aber in der Institution alles delegiert ist, da gibt es das Personal fürs Putzen, da gibt es die zentrale Küche, die das Essen dann auf die Station liefert und Ähnliches. Also auch da hat der Stationsalltag ja mit Lebenswelt nicht so viel zu tun. Gehen wir mal zurück. Ich muss mich jetzt mal outen. Ich bin ja in diesem Arbeitskreis auch aktiv und ich kann jetzt hier nicht so tun, als wäre ich der unwissende Moderator. Und mit Blick auf die Uhr möchten wir auch ein bisschen abkürzen. Also aus diesem Soteria-Arbeitskreis oder aus dem, also ich habe es als Soteria-Arbeitskreis kennengelernt, so wurde mir das herangetragen. Hier, Mirko, da ist ein Arbeitskreis, der könnte dich interessieren. Und bin 2012 dazugekommen und da gab es dann relativ bald ein Utopie-Wochenende, muss man sozusagen. Zukunftswerkstatt nannte sich das. Und da ist dann eigentlich diese Idee von Krisenbegleitung und diesem Drei-Säulen-Konzept, glaube ich, entstanden oder entwickelt worden. Also Drei-Säulen ist eine Anlaufstelle mit telefonischer 24-Stunden-Erreichbarkeit, Teams, die in die Familien oder in das Umfeld der Menschen gehen, die eine Krise haben und dann eben ein Rückzugsort wie Soteria oder Krisenpension oder Ähnliches, wo Menschen Zeit verbringen können, die es zu Hause nicht aushalten. Das ist die Idee. Und seit 2012, das sind also jetzt auch schon wieder 6 Jahre, wird daran gearbeitet. Und es fehlt bisher immer noch an einer Finanzierung.
Ja, bislang vollzieht sich fast alles ehrenamtlich. Es gab mal kleine Spenden, die wir bekommen haben. Aber im Wesentlichen passiert die Arbeit ehrenamtlich. Wir haben einen Verein gegründet, sind ein gemeinnütziger Verein mittlerweile, das heißt, sind eben spendenberechtigt. Und dank der Tatsache, dass wir ein Verein geworden sind, konnten wir Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband werden, die auch Unterstützung zur Verfügung stellen, Seminare, Workshops und so weiter. Und wir sind Mitglied im Gemeindepsychiatrischen Verbund in Freiburg geworden, was auch möglich war, dadurch, dass wir ein Verein geworden sind, also eine rechtliche Form uns gegeben haben. Und der Gemeindepsychiatrische Verbund, das ist ein Zusammenschluss von allen ambulanten und nicht ambulanten Trägern in Freiburg, die im psychiatrischen Rahmen Angebote machen. Auch die großen Kliniken sind da Mitglied. Und dort haben wir einen Arbeitskreis initiiert mit der Absicht, einen ambulanten Krisendienst für Freiburg aufzubauen. Weil wir als kleiner Verein den Eindruck hatten, wir wollen nicht noch ein weiteres kleines Angebot in Freiburg machen, weil die ganze ambulant-psychiatrische und psychiatrische Landschaft sehr zersplittert ist in Freiburg, sondern es muss eigentlich bei einem ambulanten Krisendienst darum gehen, dass möglichst alle Anbieter das miteinander möglich machen, sich daran beteiligen, was im besten Falle auch die ganzen Anbieter vernetzen könnte.
Der Ruf nach Veränderung in der Psychiatrie ist ja schon alt und ist auch gerade in den letzten Jahren wieder lauter geworden. Und es tut sich ja auch einiges. Also es gibt eine neue Gesetzgebung im sogenannten Psych-VVG. Das ist ein Gesetz, das die Bezahlung psychiatrischer Leistungen regelt oder der psychiatrischen Institutionen. Da ist jetzt eine Möglichkeit der, wie nennt sie das, stationsäquivalenten Behandlung mit reingeschrieben worden. Das wäre durchaus eine Möglichkeit, auch eine Finanzierung zu bekommen, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Diese stationsäquivalente Behandlung wird ja muss dann von den Krankenkassen finanziert werden. Die Krankenkassen werden das anbieten. In anderen Großkrankenhäusern, psychiatrischen, existiert das auch bereits. In Emding, im Zentrum für Psychiatrie, existiert es noch nicht. Aber ist natürlich im Gespräch, dass es aufgebaut werden muss. Allerdings sind wir von ASK, außerstationäre Krisenbegleitung, haben wir da auch so gewisse Skepsis, was dieses Thema angeht, weil die stationsäquivalente Behandlung, wenn die von den Kliniken ausgeht und da keine Diskussion und Abgleich zu, ich sage mir jetzt mal, alternativen Modellen stattfindet, dann ist die Gefahr, dass Haltungen und Tradiertes aus Jahrzehnten psychiatrischer Umgangsweise sich einfach nur ins Ambulante wieder verlagert. Mhm. Also zum Beispiel, sage ich mal, hohe Medikation, wenig Suchen nach Alternativen zu Medikation, vielleicht auch weniger eine psychotherapeutische Grundhaltung, weniger recovery-orientiert, weniger trialogisch aufgestellt, also wo Peer-to-Peer-Beratung einfach selbstverständlich ist. Also es ist wunderbar, dass sich da was tut, aber wir sehen einfach auch, wir haben auch Bedenken und finden es eigentlich wichtig, dass so eine Initiative wie ASK beteiligt wird, dass eine Kooperation stattfindet zwischen Klinikwissen und Klinikpotenzial und außerstationärem ambulanten Potenzial.
Ich möchte mal noch ein neues Schlagwort reinbringen. Soteria haben wir schon mal gehört. Das kann man auch mal googeln. Loren Moscher. Moscher schreibt sich M-O-S-H-E-R. Ein in den letzten Jahren ins Gespräch gekommenes Modell ist der offene Dialog. In Finnland, Westlappland, entwickelt und sehr erfolgreich und in Deutschland langsam am Ankommen. Und ja, offener Dialog, willst du dazu was sagen oder soll ich da noch kurz?
Also ich denke, du bist da der Fachmann und insofern vielleicht sagst du zuerst was dazu.
Also ich sage nur kurz was, also es ist ein Modell, das sich nicht in erster Linie auf Medikation stützt, nicht in erster Linie auf Behandlung, ein systemischer Ansatz, also ein Ansatz, der nicht nur den sogenannten Patienten im Mittelpunkt hat, sondern das ganze System, in dem er lebt, also die Familie, das Netzwerk, wie man so schön sagt. Und in Finnland ist die Struktur so, also dort, wo das praktiziert wird, dass innerhalb von 24 Stunden, wenn jemand anruft, ein Team vor Ort ist. Alle Menschen, die mit der Krise zu tun haben, zusammengeführt werden und man gemeinsam sich die Situation anschaut und nach Lösungen schaut. Und das ist so verblüffend effektiv, dass das weltweit Aufsehen erregt hat. Ja. Beim Arbeitskreis außerstationäre Krisenbegleitung haben jetzt 4 Menschen eine Fortbildung gemacht. Da war ich eben auch mit dabei. Deshalb sagst du, dass ich der Fachmann werde.
Genau.
Aber es wäre ja dann wünschenswert, wenn diese Formen von Gesprächsführung, diese Formen von Umgang mit Krisen dann auch viele Leute kennenlernen. Also kann man ja nicht sagen, dass man diese Idee mal äußert und dann...
Ja, das wäre sehr, sehr, sehr wünschenswert, dass dieser Ansatz, offener Dialog, sich maximal verbreitet, dass Mitarbeiterinnen in auch psychiatrischen Kliniken Weiterbildung machen in diesem Modell, was ihnen zum einen eine sehr, sehr wirkungsvolle Methode an die Hand geben würde, nicht nur mit einem identifizierten Patienten zu arbeiten, sondern im Blick zu haben, dass das ein Mensch ist, der Teil eines Systems ist, wo das System in Unordnung geraten ist oder umgekehrt das System eine Menge Unterstützung in sich trägt zur Gesundung auch eines Einzelnen. Ja. Und zum anderen, wenn Mitarbeiterinnen qualifiziert würden in diesem offenen Dialog, was in Westlappland eben mit großem, großem Erfolg angewandt wird, dann würden sich auch die Haltungen der Mitarbeiterinnen automatisch, sag ich mal, verändern. Da geht kein von oben nach unten Behandeln mehr, sondern man kriegt wirklich einen Blick auf Menschen auf Augenhöhe.
Okay, jetzt haben wir ein paar Themen angerissen. Also außerstationäre Krisenbegleitung, ein Verein hier in Freiburg, ASK e.V., lässt sich kennenlernen. Der Arbeitskreis am ersten Freitag des Monats um 19 Uhr. Ihr trefft euch oder wir treffen uns in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft. Das ist in der Schwarzwaldstraße 9. Und für Menschen, die mitarbeiten wollen, ist das offen. Dann zum Kennenlernen ist vielleicht auch dann wirklich der Filmabend am 16. Februar eine Möglichkeit. 16. Februar ebenfalls um 19 Uhr in den Räumen des Treffpunkt Freiburg am Schwabentorring 2 wird der Film gezeigt, Die schönste Krankheit der Welt. Da geht es um bipolare Störungen und Andreschka Großmann wird uns da gleich auch noch was am Telefon dazu erzählen, zu ihrer Arbeit an diesem Film und anderem. Genau. Was gibt es noch? Es gibt eine Webseite, die nicht ganz aktuell ist, soweit ich weiß, weil niemand von uns wirklich ein Webseitenexperte ist.
Aber wenn ich das noch ergänzen darf, sie ist zwar nicht brandaktuell, aber es stehen einige sehr, sehr informative Texte sind dahinterlegt. Auch unter anderem über offenen Dialog.
Es gab nur die Schwierigkeit, diese Seite zu erreichen und ich weiß nicht, ob das gerade funktioniert. Deshalb, also es wäre ask, also ask-freiburg.de. Aber wenn man dann bei einem Computerhändler landet, dann ist man falsch und ich weiß nicht, ob das Problem inzwischen gelöst ist.
Ja, das kann ich auch aktuell
sagen. Also das ist, deshalb scheue ich mich ein bisschen, diese Internetseite zu verbreiten. Man kann aber per E-Mail Kontakt aufnehmen unter ask-freiburg@gmx.de. Das erreicht uns. Und ja, was man auf alle Fälle machen kann, das haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wir haben im ASK ja auch schon, also in dem Arbeitskreis auch schon Krisen begleitet. Nicht im großen Maße, sondern im Kleinen und haben ja auch da gemerkt, dass wir eigentlich noch viel, viel mehr Menschen sein müssten, die bereit dazu sind. Und eben für Menschen, die sich vorstellen können, Krisen begleiten zu wollen, wird es ja auch dieses Jahr dann eine Fortbildung, eine Schulung geben in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Freiburg. Das Programm der Volkshochschule wird demnächst veröffentlicht und über Termine und Ähnliches werde ich am Ende der Sendung nochmal was sagen. Also haltet euch Stift und Papier bereit, dann werdet ihr die ganzen Infos nochmal zu ASK und dem Film und auch der Schulung, Fortbildung und so weiter zusammengefasst bekommen. Ich glaube, ja, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, dass du noch sagen könntest, was ich vergessen habe oder was du noch reinbringen möchtest.
Ja, zwei Dinge. Das eine ist zu dem Thema offener Dialog, wer da ein bisschen neugierig geworden ist. Es gibt auf YouTube einen Film, Offener Dialog, von einem Amerikaner, der nach Westlappland gereist ist und die Menschen dort interviewt hat. Der ist hochinformativ und anregend, dieser Film. Das kann ich empfehlen auf YouTube, wahrscheinlich unter Open Dialogue.
Ja, also der Amerikaner heißt Daniel Mackler, ist selber Psychologe, Traumatherapeut gewesen, hat sich intensiv mit den Risiken und Schäden durch Psychopharmaka auch beschäftigt und ist auf die Suche nach Alternativen gegangen und hat mit dem Film zum offenen Dialog seinen dritten Film vorgelegt. Inzwischen hat er vier. Und ihr findet Daniel Mackler im Netz unter wildtruth.net, also wilde Wahrheit. Und ja, offener Dialog, ihr findet die ganzen Sachen, er hat seine Filme auf YouTube gestellt. Es gibt Untertitel in Deutsch, in allen möglichen anderen Sprachen. Und Daniel Mackler macht aber auch Musik und wir werden jetzt, glaube ich, oder du wolltest noch was sagen?
Ja, das andere ist jetzt nicht so wesentlich. Ich hätte noch ein paar Worte gesagt zu den stattgefundenen Krisenbegleitungen, die wir gemacht haben. Und mag einfach nur noch mal das unterstreichen, dass wir zwar in einem sehr kleinen Rahmen das bisher nur machen konnten, aus Mangel an Man- und Woman-Power, weil wir einfach noch ein bisschen zu wenige sind. Und trotzdem sind da einige mit Krisenerfahrungen, die für einige Wochen Begleitung bekommen haben, dann ja täglichen Besuch oder ein Telefonat oder was auch immer, und die gesagt haben, dass das entweder wirklich verhindern konnte, dass sie in eine psychiatrische Klinik gehen mussten oder ihren Klinikaufenthalt äußerst verkürzt hat. Also es gibt einfach bereits erste positive Erfahrungen.
Und jetzt können wir Daniel Mackler hören in einer anderen Funktion, nämlich er hat auch einiges an Musik gemacht. Und wir hören jetzt Little Bottles, wo er über diesen Medikamentenwahnsinn singt. Vielen Dank, Hanna.
Danke auch.
Und ja, wie gesagt, am Ende dieser Sendung um kurz vor fünf oder kurz vor Ende dieser Stunde, wenn ihr die Wiederholung hört, nochmal zusammenfassend Infos zur Fortbildung und zur Schulung zu dem Film und.
Little bottles in the cabinet, little bottles full of chemicals, little bottles from the doctor, little bottles for your head. There's a green pill and a pink pill and a blue pill and a yellow pill, and they're all made out of chemicals and they make you feel good. There's Zyprexa and there's Prozac and Ritalin and lithium and Xanax and Risperdal and the MAOIs. They're for depression and bipolar and anxiety and schizophrenia and for panic and smoking and PTSD. There's a green pill and a pink pill and a blue pill and a yellow pill, and they're all made out of chemicals and they make you feel good. But the people who take them often get all sorts of funny side effects, like twitching and weight gain and some things that are worse, like loss of feelings and loss of passion, loss of focus and no erections, and addictions and heart disease and sometimes suicide. There's a green pill and a pink pill and a blue pill and a yellow pill, and they're all made out of chemicals and they make you feel good. Yet the shrinks all recommend them with their $1,000 consultations, but you should trust them because after all, half the shrinks take them too. Numb the symptoms, ditch the therapy, support the pharmaceutical industry, deny the traumas that cause the misery, and pass them all on to your kids. There's a green pill and a pink pill and a blue pill and a yellow pill, and they're all made out of chemicals and they make you feel good.
Ihr hört immer noch Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Am Mikrofon Mirko Olaustiak-Brahms und das Stück, das wir jetzt gerade hörten, das stammt von Daniel Mackler. Ihr findet Daniel Macklers Seite auf der Seite wildtruth.net im Internet, also wilde Wahrheit. Und den Song findet ihr unter dem Reiter Musik und dann dort unter Songs from the Locked Yard. Lieder aus der geschlossenen Abteilung, könnte man sagen. Ihr findet auch unter Videos die Filme, die er gemacht hat, unter anderem den Film zum offenen Dialog in allen möglichen Sprachen, unter anderem in German, Klammer, Deutsch. Um Filme geht es jetzt auch im nächsten Gespräch. Ich habe am Telefon Andreschka Grossmann, Filmemacherin, Regisseurin, verantwortlich für den Film Die schönste Krankheit der Welt, diesen Film, den möchten wir zeigen am 16. Februar, 19 Uhr im Treffpunkt Freiburg. Und ja, hallo Andreschka.
Hallo Mirko.
Der Film ist seit einigen Jahren fertig. Ich hatte ihn aber jetzt erst gesehen, vor ein paar Tagen, und dachte, okay, der ist ja gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Also ich hatte die Befürchtung, wenn ich einen Film über bipolare Störungen sehe, dass mir wieder ein Professioneller erklärt, wie eine Krankheit funktioniert. Und das ist ja in dem Film gar nicht gegeben.
Nee, da erklären erfahrene
ja.
Menschen.
Und sie erklären mir auch keine Krankheit, sondern sie sprechen über ihre Erfahrungen. Und das finde ich das angenehm an dem Film.
Also unterschiedlich, ne? Also einige fühlen sich schon krank oder nicht und einige nicht. Also es gibt unterschiedliche Sichtweisen.
Der Film drängt mir aber keine dieser Sichtweisen auf, sondern stellt sie nebeneinander, wie eine Art Collage.
Ja.
Wie kam es zu dem Film?
Ich habe selber damit zu tun gehabt. Oder immer noch damit zu tun, sagen wir, nicht mehr so in dem Ausmaß wie früher. Aber so, dass es mein ganzes Leben schon beeinflusst hat und dass ich dann letztendlich einen Film darüber machen wollte. Auch als Film von Erfahrenen eben, nicht von Ärzten.
Es kommen verschiedene Erfahrene zu Wort, aber es kommen auch Professionelle zu Wort.
Ja, stimmt. Es sind ja auch ein Arzt und ein Psychiater dabei. Die Angehörigen kommen auch zu Wort, meistens nur durch Musik oder ganz wenig. Die Angehörigen sind ein bisschen sind nicht so gut dabei, also nicht so, haben nicht so viel zu sagen, leider, weil das wären auch Wiederholungen gewesen und dergleichen. Eigentlich wollte ich ein trialogisches Konzept fahren.
Trialogisch heißt also, dass die Erfahrenen, die Angehörigen und die Professionellen alle drei zu Wort kommen.
Ja, genau. Und die Angehörigen sind einfach ein bisschen kurz gekommen.
Wenn ich den Film anschaue, dann kann ich mir vorstellen, dass du sehr viel mehr Material aufgenommen hast.
Oder? Oh ja, viel, viel mehr. Viel, viel, viel mehr. Also eine Filmemacherin meinte mal zu mir, das sind ja 10 Filme, die ich machen will. Und ich glaube, also einiges davon, ich habe jetzt zwar nicht alles verwertet, aber da steckt eine Menge drin. Ich halte den Film für sehr, sehr, sehr komprimiert. Und der erfordert ja wirklich viel Konzentration. Ne? Diese eine Stunde ist ja voll.
Ja, die eine Stunde ist sehr voll und man möchte sich das durchaus auch noch ein weiteres Mal anschauen.
Ja, man kann den wirklich öfter ansehen, kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen.
Beim Abspann ist mir aufgefallen, dass der Film in einem relativ großen Zeitraum auch entstanden ist. Also du hast irgendwann angefangen, aber erst Jahre später dann ihn zum Abschluss gebracht.
Ja, das war auch mein Konzept, dass ich den im eigenen Auftrag und in meiner eigenen Zeit mache. Und ich dachte erst 3 bis 5 Jahre und nach 3 Jahren habe ich gemerkt, das ist wenig und habe dann 5 bis 8 Jahre veranschlagt und habe tatsächlich 8 Jahre dran gearbeitet. Mhm.
8 Jahre die Aufnahmen machen und auch dann noch auswählen und zusammenstellen und
ja.
Ja. Der Cartoon oder der Trickfilm in der Mitte stammt ja auch von dir?
Ja, das stammt auch von mir, weil ich niemanden gefunden habe, der sonst Zeit hatte, was zu machen. Mhm. Habe ich so einen Trickfilmkurs mitgemacht an der Volkshochschule.
Mhm. Das heißt, der Film, der ist schon sehr, sehr stark von dir geprägt und von dir auch gestaltet, gemacht.
Ja, also eigentlich ist es auch meine Geschichte.
Mhm.
Also ich wollte zeigen, wie man reinkommt und wie man reingerät in so ein Geschehen, was schon undurchsichtig genug ist. Also von wegen, was ist Krankheit, wann fängt irgendwas an, krank zu werden. Sehr, sehr schwierig zu beantworten.
Mhm.
Also ich habe irgendwann für mich jetzt persönlich gesagt, das Scheitern. Das Scheitern und ist der Beginn gewesen.
Mhm.
Von Annahme der Diagnose. Es ist ja auch keine Krankheit, sondern man kann in krankhafte Phasen geraten, ist meine Meinung.
Mhm.
Man kann tatsächlich zu hoch drehen. Dafür ist gut, wenn einem Mitmenschen eben auch ein Feedback geben, ein ehrliches Feedback, was die noch aushalten können, weil die Umwelt hält Depressionen ja viel besser aus.
Mhm.
Ich bin früher, also bevor ich den Film gemacht habe, bin ich sehr oft nur mit Selbstmordgedanken im Kopf herumgelaufen und habe normalerweise die Reaktionen von mit Menschen bekommen, schön, dass es dir wieder gut geht. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden.
Mhm.
Also, weil wenn ich mich wohlgefühlt habe, hatten die Probleme mit mir. Und wenn ich nicht mehr leben wollte, haben die gesagt, mir geht's wieder gut. Das ist schon verrückt.
Also mal für alle Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, also so bipolare Störung ist der aktuelle Begriff für das, was man früher mal manisch-depressives Irresein bezeichnet hat. Da wechseln sich laut Schulbuch die manischen Phasen mit den depressiven Phasen ab. Und manisch heißt was? Oder wie würdest du das beschreiben?
Oh, das ist eben, also was heißt, die Phasen wechseln sich ab, ja. Also es gibt ja irgendwo auch eine Mitte, ne, und das ist die hohe Kunst, diese Mitte zu finden, denke ich. Also manisch, was heißt das? Das heißt, dass man sich aus einem Zustand, in dem man sich gut gefühlt hat, sich plötzlich so zu gut fühlt quasi, also dass man grundlos glücklich ist im Grunde genommen und sich über alles freut oder alles gut findet, vielmehr, also es gibt so ein, man muss den Film gucken, plus, 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 positiv, positiv, positiv Gefühl, dass es eigentlich gar nicht mehr stimmt, dass man eigentlich den Bezug zu sich selbst verloren hat. Also das.
Mhm.
Oder auch in Gefilden landen kann. Also Kontakte mit Energien, die man vorher nicht hatte oder unbekannt sind.
Mhm.
Also es gibt sicherlich mehr auf der Welt, als wir als wir so kennen oder wissen.
Ja.
Und wer weiß es? Mit der richtigen Begleitung könnte man da vielleicht auch anders umgehen in solchen Phasen. Mhm. Also man wird ja normalerweise einfach totgespritzt mit Gewalt, ne?
Ja.
Und wenn man zu auffällig wird. Und ich habe dann ich bin einmal gewaltsam in der Klinik gewesen, 1997, war allerdings nach 3 Tagen schon wieder draußen, weil ich wusste, wie man da wieder rauskommt. Ich hatte vorher schon mal einen Menschen mit der Diagnose begleitet. Eben, den habe ich zum Beispiel selber, weil ich nicht mehr konnte, in die Klinik gebracht. Mhm. Also einmal habe ich ihn wieder rausgeholt und dann habe ich ihn reingebracht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und deswegen wusste ich, dass man, wie man rauskommt, indem man sagt, ich bin freiwillig hier. Mhm. Und dann wollte ich da nicht mehr hin und habe mich immer abgeschottet um solche Phasen. Das waren dann auch schon mehr als psychotische Phasen, würde ich das auch nennen. Heutzutage richtig andere Welten, in denen ich mich da bewegt habe. Mhm. Und letztendlich bin ich aber allein auch nicht so viel weitergekommen damit.
Aber du hast schon die Erfahrung gemacht, dass sich solche Phasen begleiten lassen, wenn man das aushält? Dass sich solche Phasen auch aushalten lassen, wenn sie begleitet werden vielleicht?
Habe ich leider nie erlebt. Mhm. Also.
Aber wäre ein Wunsch. Also solche Begleitung auch zur Verfügung zu haben.
Nee, also mein Wunsch wäre jetzt gar nicht mehr in so eine, ich brauchte solche Phasen gar nicht mehr. Mhm. Und ich hatte so extrem auch solche Phasen gar nicht mehr. Mhm.
Ja.
Ja, ich habe genug davon. Mich interessiert mehr wirklich mehr eine Mitte. Mhm. Eine Wohlfühlmitte.
Mal kurz zu meiner Geschichte. Ich habe ja auch, also bei mir wurden sie dann Psychosen genannt, Phasen. Also ich weiß gar nicht, ob man da immer eine scharfe Trennlinie ziehen kann, aber das,
ja, eben schwierig, ne?
Das ist. Also ich sage eben Ausnahmezustände, ich vermeide die psychiatrischen Krankheitsdefinitionen auch ganz gerne, weil es ist ja ein eigenes Erleben und das ist auch, wenn man mit den Leuten spricht, es sind sehr, sehr viele Sachen ähnlich, aber es ist auch immer wieder eine ganz individuelle Geschichte, was da passiert.
Ja.
Aufgrund oder auch vor dem Hintergrund der eigenen ganz individuellen Biografie und der ganz konkreten Konstellation, da spielen ganz, ganz viele Sachen rein. Mhm. Und
sehe ich auch so.
Ich habe für mich auch sagen können, okay, ich habe psychiatrische Behandlung gehabt, ich habe solche Phasen dann unbehandelt durchlebt und erst dadurch dann wirklich genug gelernt, um sie seit Jahren nicht mehr durchleben zu brauchen. Und dann sehe ich aber, wie andere Menschen in der Psychiatrie behandelt werden und finde das ja gruselig. Das ist meine Motivation, dann mich zum Beispiel in der Krisenbegleitung zu engagieren, zu zeigen, es geht auch anders.
Ja.
Ja.
Und, ja. Und ich bin, vielleicht bin ich noch nicht so weit. Also ich meine, ich habe meine Phasen ja immer unbehandelt erlebt. Mhm. Allerdings habe ich immer gern zum Alkohol und Nikotin gegriffen. In den Phasen habe ich, ja, das hilft einem jetzt auch nicht unbedingt.
Ja. Aber es gibt die Erfahrung, auch ohne Behandlung da durchzukommen, da rauszukommen, die Überdrehtheit wieder in den Griff zu bekommen.
Ja, die hört ja von selbst wieder auf. Mhm.
Und auch die Depression hört von selbst wieder auf, oder?
Ja, das kann man nur hoffen. Ja, die hört auch irgendwann erfahrungsgemäß. Irgendwann hört das wieder auf. Das kann aber länger gehen. Also in der Manie verausgabt man sich dermaßen, also der Körper kann ja irgendwann nicht mehr. Mhm. Na, da ist man halt ausgelaugt. Und, aber eine Depression hört ja erfahrungsgemäß auch immer irgendwann wieder auf.
Ja. Aber in der Depression kann man sich leichter einrichten, also so, der ist nicht so energieintensiv, oder?
Ja, aber ich finde das nicht unbedingt leichter. Mhm. Also allerdings sehe ich beide Zustände, empfinde ich als Selbstheilungsversuche. Mhm.
Beide Zustände
als Selbstheilungsversuche. Mhm.
Kannst du uns das ein bisschen erklären, wie du das meinst?
Na, so eine Manie, da kommt ganz viel aus dem Unterbewussten hoch, aus dem Unbewussten hoch und zeigt sich. Also so extrem viel, dass es wahrscheinlich wirklich toll wäre, wenn man Menschen hätte, die das mit einem erleben und mit einem bearbeiten. Übrigens finde ich auch eine klasse Idee, das zu filmen. Mhm. Also ich habe sehr viel dadurch gelernt, dass ich mich selbst gefilmt habe oder filmen lassen habe. Mhm. Ja. Und da möchte Schäden aus der frühen Kindheit oder aus früheren Generationen oder was weiß ich nicht alles, möchte da geheilt werden. Und in der darauf folgende Depression regeneriert sich der Körper halt wieder, weil er so ausgelaugt war. Insofern ist beides Selbstheilungsversuch.
Also die Depression als eine Phase der Regenerierung.
Ja. Oder vielleicht ist es auch so, dass es eigentlich der Ausdruck, beides der Ausdruck von etwas Verdrängtem, Unterdrücktem ist, ne? Oder Aggression, einmal Aggression nach außen, einmal Aggression nach innen.
Und die Mitte, von der du früher sprachst?
Wäre eine gesunde Aggression, eine Aggression, die man in Arbeit, Sport und Spiel ausleben kann.
Oder Kunst oder Filme oder?
Zum Beispiel auch, ja, Kreativität sicher auch. Also ich erlebe manchmal Zustände, wo ich dann wirklich froh darüber sein kann oder soll, dass ich in der Lage bin, mich noch selbst zu versorgen. Mhm. Also mehr schaffe ich denn gerade gar nicht als Haushalt, Schlafen und Haushalt.
Mhm. Wünschst du dir in solchen Situationen Unterstützung?
Wie bitte?
Ob du in solchen Situationen Unterstützung wünschst oder brauchen könntest?
Naja, ich habe manchmal die Idee, dass da Menschen ja soziale Wesen sind, dass es viel einfacher wäre, mit mehreren Menschen zusammen zu wohnen. Also jeder vielleicht natürlich in seinem Abteil und sich Arbeiten zu teilen. Also ich hätte zum Beispiel gern einen Garten, Hühner. Und das ist viel einfacher, wenn man das nicht alleine machen muss oder auch Personen, die Betreuung benötigen, sind viel, viel einfacher zu pflegen mit mehreren Personen. Wenn ein Mensch für einen anderen ausschließlich zuständig ist, geht das ja meistens über dessen Kräfte. Also ich bin gerade jetzt bei meiner Mutter auch, die meinen Vater pflegt und es ist ganz gut, dass ich hier bin, weil das schafft meine Mutter nervlich gar nicht mehr. Und wenn man jetzt, sagen wir, für jeden, der Pflege braucht und krank ist oder so, wie in der makrobiotischen Krebstherapie, dass 5 Menschen für jeden Kranken da sein müssen, mindestens, rein energetisch. Mhm. Wäre es doch theoretisch viel angenehmer.
Das heißt, das Ganze
wäre... Wenn man sich Arbeit teilen könnte. Mhm.
Arbeit teilen und auch Sachen gemeinsam aushalten und ja, verteilen. Und also das Ganze wäre ein sozialer Auftrag an die Umwelt auch.
Mhm.
Eine Frage noch, wie die Reaktionen auf den Film waren.
Ja, also leider ist es oft so, dass es dann auf das Thema Medikamente geht. Ja. Mhm. Also dass das ein Streitpunkt ist, dass ich da als Medikamentengegner ein Tassobjekt da stehe, wobei ich der Meinung bin, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er Medikamente nehmen will oder nicht. Also ich würde auch bei anderen Gänsefüßchen-Krankheiten, sei es hoher Blutdruck oder was weiß ich, würde ich erstmal mit anderen Mitteln versuchen, was zu ändern. Ich würde gucken, wie ernähre ich mich, wie schlafe ich, wie bewege ich mich. Dann kommen noch die zwischenmenschlichen Beziehungen hinzu. Was kann ich tun außerhalb von Substanzen?
Also ich habe den Film ja nicht als medikamentenfeindlich erlebt. Ich habe nur angenehm wahrgenommen, dass Medikamente eine sehr untergeordnete Rolle spielen jetzt in dem Film. Dass nicht gleich gesagt wird, okay, da ist jetzt das Medikament die Lösung. Das fand ich eher als angenehm.
Ja, ja, aber manche, also es ist direkt auffällig, wie aggressiv manche Menschen reagieren. Also natürlich, Professionelle reagieren oft öfter aggressiv, weil das ist das, was sie machen können, Medikamente verordnen. Aber auch Betroffene und Erfahrene, die Medikamente nehmen, reagieren oft aggressiv. Und das finde ich merkwürdig. Da denke ich oft, da stimmt doch irgendwas nicht. Weil wenn ich Medikamente nehme und mich wohlfühle, dann muss ich mich doch gar nicht so aufregen. Der Film ist ja auch nicht gegen Medikamente. Die spielen einfach nur gar nicht so eine Rolle, ne?
Wie erklärst du dir das, dass gerade Erfahrene, die Medikamente nehmen oder seit Jahren Medikamente nehmen, so aggressiv reagieren?
Ja, das ist so oft, also es ist ein paar Mal passiert. Jetzt, ne? Also bei der letzten Aufführung, bei der ich dabei war, ist zum Beispiel passiert. Ja, weiß ich nicht. Also es ist ja, ich gebe ja auch gar keine Verhaltensempfehlung. Das ist es. Eigentlich wollte ich schon zeigen, wie man wieder rauskommt, aber das kann ich noch gar nicht. Ich bin ja selbst noch lange nicht mehr so extrem wie früher, aber ich bin noch beeinträchtigt von hauptsächlich Depressionen. Und es gibt ja auch Leute zum Beispiel, die sagen, wenn ich was nehmen würde, würde meine Lebensqualität vielleicht besser sein. Aber ich habe früher, ich habe ganz am Anfang, als ich noch gearbeitet habe und Depressionen hatte, Antidepressiva probiert und die haben bei mir nicht gewirkt.
Ich könnte das Gespräch jetzt noch ziemlich lange fortsetzen, nur haben wir gar nicht die Zeit, das dann alles zu senden. Und was ich sagen kann, wir werden auf alle Fälle nach dem Film am 16. Februar diskutieren. Wir haben auch genug Zeit zum Diskutieren danach, sowohl über das, was bipolare Störung genannt wird, als auch über die Möglichkeit, Krisen zu begleiten oder einen Krisendienst aufzubauen. Dir, Andreschka, danke ich jetzt erstmal, dass du für dieses Gespräch bereit warst, dass du das mit mir geführt hast.
Ja, das wäre gut gewesen, wenn ich Leute wie euch hätte rufen können.
They tell me my problem's genetic. I'm born with a flaw in my brain. They tell me I need medication and force
bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. Their pills make me shaky and sweaty. I fear that they're breaking my will. They told me that this is quite normal and added another new pill. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. They put me inside a straitjacket. They locked me inside of a cage. They inject me with Haldol to calm me, yet wonder why I'm full of rage. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. They give me a shrink I can talk to, but she is just spiritually dead. She only repeats the same question: are you still taking your meds? Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles.
Hier blenden wir uns aus dem Bullshit-Song von Daniel Mackler. Bullshit, das könnt ihr als Video sehen auf seiner Seite wildtruth.net. Dort findet ihr auch den Film zum offenen Dialog und anderes. Den Bullshit-Song findet ihr unter Musik auf dem Album Songs from the Locked Yard. Das war's jetzt auch schon mit Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Am Mikrofon war Mirko Oderstjak-Brahms und wie versprochen jetzt hier nochmal einige Adressen und Hinweise. Punkt 1. Die Schulung, Fortbildung zum Krisenbegleiter, die von ASK organisiert wird, die fängt am 3. März an und ihr findet Informationen dazu in dem Programm der VHS, der Volkshochschule. Die Schulung findet in Kooperation mit der VHS statt. Das Treffen für den Arbeitskreis außerstationäre Krisenbegleitung ASK e.V. das findet statt am ersten Freitag des Monats um 19 Uhr in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft Club 55 Schwarzwaldstraße 9. Also jetzt am 2. Februar Schwarzwaldstraße 9 das nächste Treffen der Initiative ASK e.V. Den Bundesverband Psychiatrieerfahrener, in dem ich aktiv bin, den findet ihr auf bpe-online.de. Und ja, ganz wichtig, den Film Die schönste Krankheit der Welt und die Diskussion im Anschluss, die findet statt am 16. Februar 2018 im Schwabentorring 2, in den Räumen des Treffpunkt Schwabentorring 2. Und beginnt um 19 Uhr, also Freitag, 16. Februar, 19 Uhr, Treffpunkt, die schönste Krankheit der Welt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ihr findet die Sendung in Kürze auch auf vielfalter.potspot.de und die nächste dann wieder am 4. Donnerstag im Februar. Bis dann. Ciao, ciao.
Vielfalter Magazin.
http://vielfalter.podspot.de